Was ist geistlich gesehen Dreck und wie funktioniert Reinigung und was sind die Waschmittel? Da geht es so ein bisschen drum. Die Bibel beschreibt den Begriff des Drecks als Sünde. Kein schönes Wort, hören wir nicht gerne. Ich weiß nicht, was sofort für Assoziationen angehen. Aber das Problem, was wir mit diesem Wort Sünde haben, ist, dass wir da was mit verbinden. Und zumeist verbinden wir was Persönliches damit oder, wie die normale menschliche Reaktion ist, die Sünde des anderen natürlich, die Schuld des anderen. Also nicht die eigene, nein, ja. Das war von Anfang an schon so, ne? Gott hat den Adam gefragt, wieso hast du das gemacht? Und Adam, hier, Eva. Eva ist schuld. Und Eva, ja, was ist die Sache? Ja, die Schlange ist schuld. Es ist typisch menschlich, die Schuld zu verschieben und zu sagen, es ist nicht meine. Die Schuld zu relativieren, die Sünde klein zu reden, die Sünde so zu betrachten, als wäre sie ja nicht so ganz so schlimm. Und dazu nutzen wir dieses probate Mittel des Vergleichens. Ja, also wir vergleichen uns in unserer Sündhaftigkeit mit anderen Menschen. Und da schneiden wir besser ab, vermeintlich. Und dann ist das schon nicht mehr ganz so schlimm. Ja? So ist so unser Umgang als Menschen mit diesem Thema Sünde. Zumal Sünde ja immer auch was mit Sünde, mit Verdammnis, mit solchen Gefühlen zu tun hat. Aber Gott legt den Finger auf dieses Thema nicht mit Verdammnis. Er legt seinen Finger auf dieses Thema mit dem Herzen der Liebe und mit dem Wunsch der Reinigung. Ich habe mich mal mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandergesetzt und ich zeige euch jetzt mal zwei Tabellen, wo wir erkennen können, dass unser erster reflexartiges Denken, dass Sünde was Moralisches ist, sofort in Frage gestellt wird. Mir haben diese beiden Tabellen total geholfen, zu erkennen, dass Sünde etwas sehr viel Größeres ist. Und damit möchte ich euch mal mit reinnehmen. Es gibt nämlich im Alten Testament, das in Hebräisch geschrieben ist, in dieser Tabelle, 10 verschiedene Worte für Sünde. Und danach kommt einer aus dem Neuen Testament. Da gibt es auch nochmal im Griechischen 10 verschiedene Begriffe für Sünde. Also mindestens diese 20 Begriffe will ich mal vorstellen. Vielleicht gibt es sogar noch mehr. Und wenn wir uns die mal angucken, dann stellen wir fest, da sind so Dinge drin, also dieses Wort Sünde hat dann spezifische Bedeutung, wie verbogen sein, verdreht sein, zerbrochen sein, sich auflehnen, verwirrt sein, gebrochenes Vertrauen zu haben, nutzlose Dinge tun, fahrlässig umgehen, abirren, ja, ganz viel sich anstrengen, dieses Problem selber in den Griff zu kriegen, ungerecht sich zu verhalten, unfair zu sein. All das sind Begriffe, die sind in der Bibel mit dem Wort Sünde übersetzt. Und ihr seht in der rechten Spalte, dass da ganz unterschiedliche Definitionen von Sünde bei rauskommen. Dass zum Beispiel Sünde etwas mit Entstellung zu tun hat. Mit der Tatsache, dass wir nicht in dem Bild sind, in dem Gott uns eigentlich haben will. Da steht, dass Sünde eine Zerstörungskraft ist, die böswillig gegen uns ist und die uns schadet. Da steht drin, dass Sünde Rebellion ist gegen das, was Gott als Gesetzesgrundlage gegeben hat. Da steht drin, dass Sünde Untreue bedeutet oder sogar auch etwas versäumen. Wir lesen eine Stelle in der Bibel, da heißt es, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, ja, Versäumnis, dem ist es Sünde. Sünde ist Zielverfehlung. Und da werden wir jetzt mal in den griechischen Begriff gehen, im Neuen Testament. Und da habe ich einen etwas markiert, der heißt Hamartia. Der wird eigentlich am meisten benutzt und der bedeutet, dass Sünde Zielverfehlung ist. Ja, so, also da gibt es ein Ziel für unser Leben und wir schießen da immer dran vorbei. Das ist eigentlich Sünde. Und das ist ja nun gar nicht moralisch, sondern das ist eine Beschreibung eines Zustandes. Sünde ist eigentlich erstmal eine Beschreibung eines Zustandes, des Zustandes des Menschen in unserer Beziehung zu Gott, der geplant hatte, uns in Beziehung zu ihm sozusagen das größtmögliche Glück zu geben, den größtmöglichen Segen zu geben. Aber der Mensch hat sich entschieden, eigene Wege zu gehen und zielt deswegen an dieser Absicht Gottes, Gemeinschaft zu haben, dran vorbei. Aber ihr findet hier noch andere Begriffe, die beschreiben, was Sünde alles bedeutet. Das ist nicht nur Gesetzesübertretung, das ist Ablehnung von Gottes Maßstäben, das ist auch Versagen, mangelnde Zuverlässigkeit, Unwissenheit auch. Sünde, es gibt auch Unwissenheit, die Sünde ist. Und wir sehen dann sehr schnell, da darf eigentlich gar keine Verdammnis bei rauskommen, wenn wir diesen Begriff von Sünde mal so füllen, weil wir leben in einer sündhaften Welt, wir leben auch in diesem Zustand als Sünder und wir sind in einem echten Dilemma, dass wir jetzt überlegen müssen, wie können wir denn diese ganzen Punkte, vielleicht betrifft der eine oder andere Punkt einen ja persönlich, vielleicht auch mehrere, wie kriegen wir die in den Griff? Wie soll das funktionieren, dass wir wieder zurückkommen in die genaue Zielrichtung? Dass wir wieder in unsere Bedeutung hineinkommen, in die Absicht Gottes hineinkommen? Wie soll das funktionieren, dass wir die Gesetze Gottes leben? Wie soll das funktionieren, dass wir nicht mehr bösartig sind? Dass wir nicht mehr manipulieren, dass wir keinen Missbrauch betreiben? Da unten seht ihr zum Beispiel, vorletzte, Sünde ist eine Last. Es ist eine Last, es ist etwas, was uns erdrücken kann. Und wenn jemand hier ist, der das so empfindet, dass er sehr stark unter einem Druck, unter einer Last ist, ich glaube auch Leistungsdruck und solche Dinge, die gehören auch dazu, wo nicht die Freiheit Gottes drin ist, dann ist das etwas, wo Gott von befreien möchte. Oder wir uns erstmal überlegen, wie gehen wir denn damit um? Um das mal alles ein bisschen zusammenzufassen, habe ich mal das so ein bisschen aufgelistet, dass die zentralen Punkte mal zusammengefasst. Es lässt sich sagen, dass das Wesen von Sünde als erstes Vertrauensverlust ist. Jesus sagt an einer Stelle, die eigentliche Sünde ist, dass wir ihm nicht glauben. Das ist sozusagen die eigentliche Sünde. Das ist dieses fehlende Urvertrauen Gott gegenüber. Gott, du machst es gut. Warum muss jemand hierher kommen und muss eine solche Botschaft weitergeben, dass Gott es gut macht, wenn wir es nicht hören müssten? Wenn wir es glauben würden. Nein, wir glauben es nicht und deswegen muss es uns immer wieder gesagt werden. So oder so. Aber Gott ist gut. Und wir haben das Vertrauen verloren in diese Zusprüche von Gott. Und Gott möchte, dass unser Vertrauen wiederhergestellt wird. Als zweites ist ein Bestimmungsverlust. Sünde hat was mit Bestimmungsverlust zu tun, dass wir geschaffen sind zur Gemeinschaft mit Gott. Zielverfehlung, habe ich schon gesagt, wir verfehlen nicht nur das Ziel Gott selber in seiner Art, in seinem Wesen, mit seinen Absichten, sondern wir verfehlen auch das Ziel im Zusammenhang mit anderen Menschen. Da komme ich gleich noch zu. Die Dinge manifestieren sich in unserem Denken, in unseren Haltungen, in unseren Taten, in unseren Worten und schlussendlich zerstört Sünde Beziehungen zu Gott, zu anderen Menschen und auch zu dir selbst. Der Paulus schreibt an die Gläubigen in Rom, das könnt ihr im 3. Kapitel des Römerbriefes im Vers 23 nachlesen, denn alle heißt ohne Ausnahme, alle haben gesündigt und in ihrem Leben bekommt Gottes Herrlichkeit, die ganze Herrlichkeit Gottes, kommt nicht mehr zum Ausdruck. Das ist jetzt eine Übersetzung, neue Genfer Übersetzung. Und ich möchte das mal ergänzen oder ein bisschen mit meinen Worten sagen, damit das auch zu diesem Thema passt. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt die ganze Reinheit Gottes nicht mehr zum Ausdruck. Gott hat uns auch dazu gemacht, dass wir ein Abbild von ihm sind. Das heißt, wenn man uns anguckt, dann darf man auf Gott schließen. So, und dann stellt sich die Frage, ups, wo sind denn die Bereiche, wo, wenn man dann auf mich guckt, das spiegelt so überhaupt nicht Gottes Art und Wesen wider und sein Herz. Wenn ich da egoistisch unterwegs bin oder so ist Gott nicht. Also, alle haben gesündigt und diese Tabelle, die ich euch gezeigt habe, mit dieser hohen Begrifflichkeit, die zeigt ja auch, da kommt gar keiner raus aus dieser Nummer, Sünder zu sein. Das ist so klar von der Schrift her, dass wir alle Sünder sind und alle Reinigung brauchen und alle Erlösung brauchen, weil es so viele Spielarten von Sünde gibt. Und wenn ihr dann mal guckt, wie im mosaischen Gesetz, da gibt es, glaube ich, komplette 5 Kapitel über Reinigung nur über Reinigungsvorschriften, wie man sich verschmutzen kann geistlich und was man alles zu tun hat und was man zu lassen hat, da weiß jeder sofort, das ist ja überhaupt nicht leistbar als Mensch. Ja, warum macht Gott das denn dann so, wenn man das doch sowieso nicht hinkriegt, was er einem sagt? Genau das ist Sinn und Zweck des Gesetzes, uns zu zeigen, wir sind nicht in der Lage, uns selber zu erlösen. Wir schaffen das nicht. Wir haben ein Riesenproblem mit unserer Schuld, mit unserer Sünde. Aber vergesst es, zu versuchen, dieses Problem alleine in den Griff zu kriegen. Es wird nicht funktionieren. Und du weißt es eigentlich auch. Das ist Religiosität, in eigener Kraft sich auf den Weg zu machen und zu sagen, so, ich will ein besserer Mensch werden. Ich will nicht mehr so viel fluchen, ich will meine Stimme kontrollieren, ich will liebevoll zu Menschen sein, ich will aufmerksam sein und so weiter. Alles gute Vorsätze, aber seien wir doch ehrlich. Erstens sind das nur kleine Anteile von dem, was die Schuld und die Sünde ausmacht, und zum anderen scheitern wir doch allzu oft, nicht wahr, wenn wir ehrlich sind. Und der Paulus, der war absolut ehrlich und der hat ein paar Kapitel weiter im 7. Kapitel beschrieben, dass er ein Dilemma hat mit dieser Sünde. Und ich lese euch mal die Verse 18, 19 und 24 vor. Da sagt er, denn ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Ja, okay, das ist schon mal eine Einsicht, die ist ja schon mal hilfreich. Weil ich feststelle, in mir ist das Wollen zwar vorhanden, aber das Vollbringen des Guten, das ist nicht da. Denn das Gute, das ich tun will, das übe ich nicht aus. Aber das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Findet ihr euch da wieder? Und er endet mit diesem Ausspruch, ich elender Mensch, wer wird mich aus diesem Zustand retten? Der hat erkannt, er ist in einem Dilemma. Und dieses Dilemma ist so in ihm drin, ist so mit seinem Wesen verquickt, dass er nicht selbstständig da rauskommt aus diesem Dilemma. Oh, ich elender Mensch, wer wird mich aus diesem Zustand erretten? Der hat erkannt, dass dazu Errettung notwendig ist. Und zu dieser Errettung gehört die Reinigung. Wir würden vielleicht heute sagen, Herr, wie komme ich raus aus dieser Nummer mit der Sünde? Ich hatte auch gerade einen Eindruck schon in der ersten Anbetungszeit. Und zwar habe ich gesehen, jemand, der in der Sonne steht. Das hat mich auch deswegen erinnert, weil ich gestern das so erlebt habe. Und die Sonne kommt von da und hier ist das Gesicht ganz hell. Und auf der Seite ist das Gesicht ganz dunkel und man fühlt Kälte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dass bei diesem Wetter, wo es an sich draußen kalt ist, aber die Sonnenstrahlen einen anwärmen, man auf der einen Seite schwitzen kann und auf der anderen Seite friert. Am Feuer ist das auch manchmal so, am Lagerfeuer, ne? Kennt ihr vielleicht von früher so. Ne? Man macht dann immer hier diesen hier zum Feuer hin, damit man rundherum gewärmt wird. Aber eigentlich ist immer die Seite vom Feuer her, die ist warm, die ist hell und die Rückseite ist dunkel und kalt. Und ich glaube, genau das ist das, was der Paulus hier beschreibt. Und ich denke, dass Gott jemandem sagen will, wende dich mir doch ganz zu. Nicht, dass du ein halber Schattenmensch bist, ein halber Erkalteter und ein halber Heißer vielleicht, ein halber vielleicht Erleuchteter, aber jetzt wende dich mir dem Licht doch mal ganz zu. Damit du die volle Wärme kriegst, damit du den vollen Segen kriegst. Ja, das nur so als kleine Ergänzung. Gott ist nicht nur rein und heilig, sondern der ist auch weise. Und er hatte bereits vor der Schöpfung einen Plan für den Fall, dass der Mensch sich von ihm entfernt. Hat er schon vorher gehabt. Also der war vorbereitet. Der war jetzt auch nicht überrascht, dass der Mensch sich von ihm abgewendet hat. Und er hat der Eva schon gesagt, dass das so sein wird. Er sagt, einer von deinen Nachkommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Aber diese Schlange wird ihm in die Ferse beißen. Und hat damit auf die Situation am Kreuz angespielt. Jesus ist gekommen und hat diesen Plan umgesetzt auf dieser Erde und hat im Prinzip in diesem Plan der Errettung auch die Klärung, was die Reinheit anbetrifft, umgesetzt. Und da will ich jetzt kurz was zu sagen. Das Waschmittel ist nicht nur ein Waschmittel, das Waschmittel ist auch ein Lösungsmittel. Denn irgendwie scheint es mit der Sünde so zu sein, wenn wir das ernst nehmen, was der Paulus da beschreibt, dass das nicht nur Dreck ist, sondern dass dieser Dreck auch noch klebt. Ja, es ist nicht nur Schmutz, nicht nur Unreinheit, sondern das kriegt man auch nicht ab. Sünde klebt. Und deswegen brauchen wir ein Lösungsmittel. Und ich mache mal dieses Wortspiel, es geht um Erlösung. Es geht um Erlösung. War das gut oder war das gut? Okay. Ja, was ist jetzt das Waschmittel? Was ist das Lösungsmittel? Also wir wissen, dass Jesus selber ja schon das Gesetz von Mose kannte. Und wie ich schon gesagt habe, gibt es da extrem viele Reinigungsvorschriften. Also wer sich da mal ein bisschen reinlesen will, der darf mal im 3. Mose Kapitel 11 bis Kapitel 15 lesen. Es ist unglaublich, was alles den Menschen verunreinigt. Da wurden falsche Tiere gegessen, das hat verunreinigt. Da gab es Hautkrankheiten, das hat die Menschen verunreinigt. Da gab es Geschlechtsverkehr, der den Menschen verunreinigt hat. Da gab es die Monatsregel, der den Menschen verunreinigt hat. Da gab es die nachgeburtliche Phase, die Berührung von Toten und. Alles, wo wir erstmal sagen würden, ja, aber wieso hat das irgendwas mit Sünde zu tun? Weil ich meine, wenn einer ein Kind kriegt oder eine Frau ihre Regel kriegt, das ist überhaupt nicht verwerflich. Ja, das ist richtig. Es ist auch nicht moralisch gemeint, sondern es ist eine Vorschattung auf etwas. Im Hebräerbrief heißt es, dass die Dinge von damals eine Vorschattung sind auf die zukünftigen Dinge. Und die ganzen Reinigungsvorschriften und alles hat eigentlich die Absicht gehabt zu sagen, wisst ihr was, Verunreinigung ist so vielfältig, ihr kommt normalerweise nicht raus aus dieser Nummer. Ihr verunreinigt euch alle. Und deswegen ist das meiner Ansicht nach da auch so detailliert beschrieben und vielleicht auch für unseren Geschmack so ein bisschen übertrieben beschrieben. Diese ganze Sache des koscheren Essens bei den Juden hat alles was mit Reinigung zu tun und mit Verunreinigung zu tun. Da müssen die speziellen, die Töpfe müssen besonders gewaschen werden, da darf nur ein bestimmtes Essen rein. Wenn da ein Tier reingefallen ist, was irgendwie krank war, dann musste der Topf weggeschmissen werden und so weiter. Also das Bewusstsein sollte im Volk Israel dafür geschärft werden, hey, ihr habt einen heiligen Gott. Ihr habt einen reinen Gott, dem könnt ihr nicht einfach so begegnen. Da bedarf es einer Voraussetzung, dem zu begegnen. Ja, dann sagen wir, was haben wir denn zu schaffen mit Israel und diesen komischen Gesetzen? Aber das hat eben für uns eine geistliche Bedeutung. Hebräer 10, Vers 1, ich lese das nochmal, da geht es um die Schatten der zukünftigen Güter. Also die alttestamentarischen Dinge sind eine Vorschattung. Wir müssen uns also fragen, was sind denn diese zukünftigen Dinger, was ist denn damit gemeint, die zukünftigen Güter? Also Waschung waren ja kultische Handlungen. Und ihr merkt, ist vielleicht eine Taufe sowas? Und die hatten zum Teil hygienische Hintergründe. Sie reichten aber nicht aus zur Sündenvergebung. Sie unterstützten die Sündenvergebung. Sie symbolisierten etwas, was passierte, während die Sünden vergeben wird. Aber sie reicht nicht aus um die Sündenvergebung. Aber eins kann man ganz klar sagen, ohne Waschung keine Reinigung. Das ist nicht nur im körperlichen Bereich so, sondern das ist auch in unserem Herzen so. Ohne Waschung keine Reinigung. So, die Frage ist, wer wäscht wo, wie, an was und mit wem? Und ich lese mal aus Titus 3, Vers 5 vor. Er rettete uns nicht aus den Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten. Also wir können dieses Problem nicht selber lösen, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Es gibt noch einen anderen Bibelvers, da redet der Paulus davon, dass wir im Wasserbad des Wortes gewaschen sind. Also das Wort, die Bibel, die Schrift und das, was Gott in unserem Herzen tut an einer Neuschöpfung, das ist das, was uns reinigt. Das ist das, worin wir gewaschen werden. Im Alten Testament hat der Priester für die Unreinen stellvertretend ein Tier getötet, hat die, die sich verunreinigt haben, mit dem Blut, mit so einem Isop-Strauch, mit dem Blut bespritzt, um zu symbolisieren, Sünde hat was mit Tod zu tun. Und es gibt keine Loslösung von Sünde, also das Lösungsmittel ist Blut. Das Lösungsmittel ist nicht Wasser, das Lösungsmittel ist Blut. Und frei zu werden von Sünde geht nur, indem jemand stirbt dafür. Entweder derjenige, der selber gesündigt hat, muss die Konsequenzen seines Handelns im eigenen Tod tragen, oder es findet sich jemand, der diese Strafe übernimmt. Und das drückt auch ein zweites Bild aus. Also das eine Tier wurde geschlachtet und der Verunreinigte wurde mit Blut bespritzt. Und das andere Tier wurde sozusagen in die Wüste gejagt. Das beschreibt so ein bisschen so unseren Anteil. Wir sollen so unsere Unzulänglichkeiten echt in die Wüste schicken. So, wir wissen, Reinigung kriegen wir nur über das Blut. Aber unser Auftrag ist, unsere Sünden in die Wüste zu schicken. Unsere schlechten Gewohnheiten in die Wüste zu jagen. Und ich glaube, dass beide Tiere, die damals beschrieben worden sind, eine Vorschattung auf Jesus sind für das, was er getan hat. Interessanterweise, bevor Jesus seinen Jüngern beim gemeinsamen Abendmahl erklärt hat, dass sein Blut notwendig ist, nicht das eines Tieres, sondern sein Blut notwendig ist, er sagt ja hier, dies ist mein Blut, das ist der neue Bund, den ich mit euch schließe. An diesem Blut könnt ihr erkennen, ich werde meinen Körper zerbrechen lassen, ich werde mein Blut vergießen zur Vergebung der Sünden. Kurz vorher wäscht er den Jüngern die Füße. Ja, also die sind dann nett beieinander und bevor es zu diesem Abendmahl kommt, wäscht er den Jüngern die Füße. Und der Petrus, auf gar keinen Fall wäschst du mir die Füße. Und Jesus ganz ruhig sagt, tja, das tut mir leid. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Oh, das ist Hammer. Denn keine Gemeinschaft mit Jesus zu haben, bedeutet keinen Kontakt zu haben, ihn nicht reden zu hören. All diese negativen Dinge spielen eine Rolle. Wir überlesen das manchmal, was es bedeutet, wenn Jesus zu Petrus sagt, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und dann denke ich, da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Plötzlich keine Gemeinschaft mehr mit Jesus haben zu können. Okay, so, jetzt, dann sagt der Petrus, der ist dann ja so genial, ne? Dann schwenkt er gleich über und sagt, ah, dann wasch auch mein Haupt und die Hände und alles. Und Jesus sagt, nein, lass mal gut sein. Ihr seid eigentlich schon rein um des Wortes willen. Ne? Nochmal Zitat, Wasserbad des Wortes ist eine Art der Waschung. Und er sagt, aber nicht alle. So einer ist dabei, der wird mich verraten. Das ist die, sozusagen im Hinterkopf der Gedanke dahinter. Und keiner von den Jüngern hat verstanden, dass Jesus mit seinem Leben, mit seinem Tod sie reinwaschen wollte und dass die Fußwaschung eine Vorschau war darauf. Ja, sag ich, jetzt wasche ich euch die Füße, weil die werden immer wieder dreckig. So, ich wasche euch jetzt die Füße. Aber eigentlich geht's um was anderes. Das eigentlich ist die Waschung des Herzens. Die Taufe ist keine Vorschau auf etwas, so wie die Fußwaschung es war. Die Taufe ist eine Nachschau auf etwas. Weil die Taufe beschreibt das, was vorher an Waschung im Herzen passiert ist. Zeigt sie hinterher. Wer da glaubt und getauft wird, der soll errettet werden. Dieses Momentum von Glauben in unserem Herzen muss vorher stattfinden. Also so, denke ich, hat Jesus das gesehen und haben die Apostel das auch praktiziert. Jetzt drückt das Wasser ja nicht nur Reinigung aus, sondern auch den Wechsel des Lebens. Das haben wir ja da aus dieser Römerstelle, die du vorgelesen hast, gesehen. Den Wechsel des Lebens, ein Leben ohne Gott wird begraben. Und ein Leben mit Gott fängt an. Alles, was vorher im Herzen passiert ist. Diese Waschung der Wiedergeburt ist vorher im Herzen passiert. Sonst ist die Taufe total Quatsch. Kann man sich klemmen, kann man sich schenken. Weil durch das Wasser passiert überhaupt nichts. Man wird nur nass. Das wäscht keine Sünden ab. Jesu Blut wäscht Sünden ab. Reinigt uns von jeder Schuld. Und das in unserem Herzen. Also vielleicht habe ich euch jetzt desillusioniert und ihr habt gedacht, irgendwas Mystisches passiert in diesem Becken. Nein, es drückt zeugnishaft aus, was vorher erlebt wurde. Und genau das Gleiche, dieses Bekenntnis von ich glaube, dass Jesus mir meine Sünden vergeben hat und ich will ihm jetzt nachfolgen, diese beiden Anteile vom Bekenntnis, die in der Taufe ausgesprochen werden, sprechen wir jedes Mal wieder neu aus im Abendmahl. Nur mit anderen Mitteln, mit anderen Elementen. Aber eigentlich ist das Abendmahlsfeiern eine Fortsetzung dessen, was wir in der Taufe ausdrücken. Beziehung zu Jesus und Glaube daran, dass er uns reinwäscht. Glaube an Vergebung von Schuld. Ja? Okay. So, was ist jetzt zu tun? Mach da mal aus. Was ist jetzt zu tun? Ich möchte schließen mit dem Psalm 51, aus dem dein Taufvers ist. Und ich will den auch gar nicht mehr groß kommentieren, weil ich habe euch jetzt schon so viele Informationen gegeben, dass ihr den jetzt einfach mal auf dem Hintergrund dieser Information hören sollt. Hört einfach zu und dann bin ich auch fertig. Psalm 51, Verse 3 bis 15. Ich glaube, ich habe neue Genfer Übersetzungen, aber egal. Hört einfach zu. David sagt, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehung, meine Treuebrüche nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Du weißt es, von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Reinige mich von meiner Schuld, denn dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als der Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf meine Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Amen. Herr Jesus, ich danke dir für diese gute Nachricht, die du gelebt hast, für die du gestorben bist, dass wir eine Antwort haben auf unser Dilemma der Sünde, dass du uns reinigen willst, dass du uns frei machen willst von der Schuld in unserem Leben, die so, so vielfältig ist. Herr, ich danke dir für deine Gnade und ich danke dir auch nochmal besonders, dass das so in das Herz von Josephine gefallen ist und sie das auch zum Ausdruck bringen wollte in der Taufe. Und ich möchte dich so bitten, dass du uns allen nachgehst, die Ernsthaftigkeit von Sünde, die Ernsthaftigkeit auch von deiner Heiligkeit und deiner Reinheit und der Notwendigkeit von Reinigung, dass du uns da nachgehst und wir nicht leichtfertig, relativierend mit unserer Sünde oder mit unserer Schuld umgehen, sondern immer wieder zu dir laufen, weil wir wissen, bei dir ist Vergebung. Du bist dafür ans Kreuz gegangen, du hast dafür dein Blut vergossen, um diesen neuen Bund mit uns zu schließen. Ich preise dich dafür. Ich danke dir, dass dafür jede Antwort heute dabei ist. Amen.